Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt finden kann. Und ihr spürt selber, wenn ihr regelmässig zuhört, wir tun einen Gipfel nach dem anderen ersteigen. Das ist fast wie man 8000er würde machen. Es gibt halt nur eine gewisse Menge 8000er, aber in der Schweiz gibt es Gott sei Dank genug Leute, die hoch spannend und interessant sind, um immer wieder wirklich tolle Gespräche zu führen. Heute geht es um Volkswirtschaft. Und wenn ich so ganz ehrlich sein wir sind im Jahr 2025 und ich persönlich habe ein rechtes Genusch im Fadenkörbchen. Ich weiss nicht mehr so recht, ja, der Dollar rauf oder runter und der Schweizer Franken rauf und runter und die Nationalbank manipuliert sie jetzt oder macht sie das nicht. Krieg, ist das eigentlich etwas, was man braucht, damit die Wirtschaft überhaupt läuft? Sind wir eigentlich richtig orientiert und informiert oder sind wir eigentlich reine Marionetten geworden, die einfach glauben, was man uns sagt? Und da gibt es jemanden, der publiziert, ein Volkswirtschaftler, der auch immer wieder in den Medien auftritt, der der Mann ist oder einer von diesen Männern und Frauen ist, der versucht, die Ökonomie und die Volkswirtschaft zu erklären. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Professor Dr. Matthias Binswanger bei mir am Mikrofon.
Ja, ich bin gerne wieder da zu Gast bei Aktivradio.
Matthias Binswanger, Sie sind an einer Fachhochschule, ist das richtig?
Oder ja, wie sagt das man ist dem? Richtig.
Ja. Das ist eine Fachhochschule. Mhm. Und da gibt es ja die Hochschulen, wo das Wort Fach dann fehlt. Kommen die nicht vom Fach in diesen Hochschulen?
Nein, das sind natürlich unterschiedliche Bezeichnungen, die sich irgendwie historisch etabliert sind. Oder in Deutschland redet man gar nicht mehr von Fachhochschulen. Da ist der Begriff wieder verschwunden. In der Schweiz reden wir nach wie vor von Fachhochschulen, von einem Fachhochschulabschluss. Also bei uns ist Fachhochschule nach wie vor ein wichtiger Begriff, neben Universitäten. Aber in der Praxis würde ich sagen, verschwimmt das auch immer mehr. Also es kommt dann nicht mehr so darauf an, ob man jetzt ein Studium anfängt an einer Fachhochschule oder an einer Universität, weil ich kann auch wechseln von einer Fachhochschule an eine Universität. Und wir haben da eine relativ vielfältige akademische Landschaft heute, eben, wo es Universitäten gibt, Fachhochschulen, irgendwelche anderen Hochschulen, die auch noch dabei sind, die dann privat sind zum Teil. Und deshalb vielleicht ein bisschen schwierig ab und zu, wenn man von außen kommt, ja, was heisst denn das jetzt ganz genau, oder wenn er an der ist das eine wirkliche Universität, und das ist ein bisschen das Problem nicht heute, oder man weiß nicht mehr so genau, was denn ein Abschluss wirklich bedeutet.
Ich war kürzlich an einem Meeting und dort ist Bern hoch 3 vorgestellt worden. Also, da kann man sich jetzt nicht wahnsinnig viel darunter vorstellen.
Ich kann mir auch nichts darunter vorstellen.
Das jetzt aus diesem Grund gerade schnell erklären. Dort ist es darum gegangen, dass die Universität, die Fachhochschule und die pädagogische Hochschule jetzt mehr miteinander zusammenarbeiten wollen. Also, man kann fast sagen, es ist das goldige Ei erfunden worden. Ich habe zwar nach dieser Präsentation nicht mehr gewusst wie vorher, aber vermutlich ist wieder irgendetwas geboren worden, das nicht wahnsinnig viel Gehalt dahinter hat. Wenn Sie jetzt als Professor an einer Fachhochschule, wobei Sie sind, glaube ich, auch noch in St. Gallen, sind Sie auch noch tätig, oder?
Ja, hin und wieder, ja.
Also genau. Also ein bisschen sind Sie auch noch affin mit der HSG, aber nehmen wir Sie jetzt als Vertreter von der Fachhochschule, ist da eine gewisse Frustration da, dass man nur an einer Fachhochschule ist und nicht an der HSG oder an der ökonomischen, weiss nicht was, Universität?
Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, in Bern, das H3, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Bern nicht immer den besten Ruf hatte auf Fachhochschulen oder Universität. Und da muss man das jetzt ein bisschen pushen. Oder?
Ui, aber da gibt es jetzt ein paar,
wo in Bern.
Wo böse Briefe werden geschrieben, oder? Jetzt kommt der Binswanger und sagt, Bern...
Ich habe gesagt, in der Vergangenheit,
also
in den letzten Jahren, hat die Berner Fachhochschule stark zugelegt.
Und die Universität, haben Sie ja gesagt, ist nicht so wahnsinnig?
Ja, also da braucht es halt immer wieder mal einen Push, weil es ist typischerweise nicht jetzt die Universität, die im Vordergrund steht, wenn man in der Schweiz jetzt von Universitäten redet. Aber die Frage ist ja jetzt, ob ich einen Minderwertigkeitskomplex habe, weil ich an einer Fachhochschule bin und nicht an einer Universität. Und meine Antwort lautet, nein, den habe ich nicht, oder? Weil ich eigentlich ähnlich respektiert bin als Fachhochschulprofessor, wie wenn ich an einer Universität bin. Und mir das eigentlich auch sehr entgegenkommt, weil ich einmal irgendwann beschlossen habe, vor vielleicht so 20 Jahren, dass ich eigentlich nicht mehr Lust habe, in erster Linie jetzt einfach Fachartikel zu schreiben für irgendwelche Kollegen, wo dann eben in irgendwelchen Peer-Review-Journals publiziert werden, was ja das ist, was etwas zählt innerhalb von der etablierten Wissenschaft an Universitäten, sondern dass ich mich eigentlich mehr an ein breiteres Publikum will richten, also Bücher schreiben, die die Öffentlichkeit interessiert, womit man auch ein viel grösseres Publikum hat und wahrscheinlich auch sich zu relevanteren Themen äußert, als wenn man nur rein fachspezifisch bleibt. Und da ist mir eigentlich die Fachhochschule dann sehr entgegengekommen, weil das dort einfacher ist und dort eben das mehr zählt, auch dass man quasi sich eine breitere Öffentlichkeit richtet, etwas zu tun mit der Wirtschaft von der Schweiz, mit der Wirtschaft von der Region und nicht einfach, dass man möglichst viele Fachartikel publiziert.
Glauben Sie, dass Sie in den Fachhochschulen gleich unterstützt werden wie die Hochschulen? Also, wenn es rein um finanzielle Zuwendung geht, Sie haben irgendein Forschungsprojekt, kommen Sie gleich viel über wie eine ETH oder wie eine HSG oder wie von mir aus halt jetzt die komische Universität Bern, die Sie hier bezeichnet haben?
Also ich habe nichts gegen die Universität Bern, oder? Die hat durchaus sehr gute Professoren. Einfach warum man vielleicht das H3 da gestartet hat, um das zu erklären. Aber jetzt sind wir gleich gut gestellt wie eine Universität. Wäre schön, wenn ich könnte ja sagen, aber ich muss leider nein sagen. Also das ist etwas, was bis heute nicht sehr gut eigentlich funktioniert. Das heisst, es gibt eigentlich von der Fachhochschule selber gar keine direkt Unterstützung von der Forschung. Das heisst, wenn wir Forschung machen, muss die eigentlich immer Drittmittel finanziert sein. Also man muss Geld von außen reinholen und dann kann man zwar das unter Bedingungen machen, die dann ein bisschen verbessert sind. Also man kommt dann schon noch etwas über auch von der Fachhochschule, aber grundsätzlich muss das Geld von außen kommen und das schafft natürlich einen gravierenden Nachteil gegenüber Universitäten, wo der Professor zumindest und seine Arbeitszeit grundfinanziert ist. Also der muss nicht schauen, dass seine eigene Forschungszeit auch mit Geld von außen finanziert wird. Und das führt dazu, dass man an Fachhochschulen ständig muss im Geld nachrennen muss. Und immer schauen, wo gibt es wieder Geld, wo können wir jetzt nochmal ein Forschungsprojekt reinholen, damit wieder quasi meine Forschungsstunden gedeckt sind. Und das heisst, man schafft da also nicht mit gleich langen Spiessen wie an der Universität.
Wobei ganz fair ist das nicht. Also, wir haben auch einen regelmäßigen Gast hier am Mikrofon. Das ist der Herr Professor der Robotik an der ETH, der Roland Siegwart. Und seine Robotikabteilung wird zum grössten Teil vom WIS finanziert. Das ist der Herr, der Medizinaltechnik gemacht hat in der Schweiz, jetzt in Amerika lebt als Multimilliardär und unter anderem der Schweiz etwas zurückgibt. Indem man beispielsweise dort Robotik und Medizin, nämlich die Medizinseite eher an der Universität und die Robotik mehr an der ETH.
Ja, damit ist zahlt. Gar nichts gesagt gegen Drittmittelfinanzierung an sich und dass nicht auch Universität und insbesondere die ETH natürlich ein grosser Teil gezahlt wird, eben auch aus der Industrie, von der Forschung. Aber worum es geht, ist um das Gehalt vom Professor selber. Oder? Quasi muss der schauen, dass seine Arbeitsstunden bezahlt werden von außen, obwohl er ja eigentlich vom Staat angestellt ist. Also wenn er Forschung macht, muss ich quasi von außen finanziert werden. Und an einer Universität, also an der Siegwart, dem sein Grundgehalt ist finanziert durch die ETH.
Okay, wir lassen das stehen. Alle haben einen Vorteil, die ETH hat einen Vorteil, die HSG hat einen Vorteil, auch die Universität Bern hat einen Vorteil und die Fachhochschule, wo sie tätig sind, hat selbstverständlich auch einen Vorteil. Wenn ich einleitend gesagt habe, ich habe ein Genusch im Fadenkörper, ich komme nicht mehr so draus, Dollar, Euro, SNB, kaufen Sie jetzt wieder Euro oder verkaufen Sie das? Versuchen Sie eigentlich den Dollar zu stärken oder halt eben nicht? Nachher macht der Herr Trump wieder irgendeine Aussage und das stärkt wieder. Und nachher haben wir wieder den Putin, der irgendwie seine Kriegswirtschaft vorwärts treibt und so eine Wahnsinnsbeschäftigung in seinem Land produziert mit seiner Kriegswirtschaft, dass es allen gut geht. Also ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, die Löhne steigen in Russland zwischen 10-15% jedes Jahr jetzt. Und die Leute, die in der Kriegswirtschaft arbeiten, kommen manchmal sogar im 6-Monats-Rhythmus höhere Löhne über, zwischen 10-25%. Also das ist brutal, wie es dort abgeht. Und darum sage ich jetzt, habe ich ein Genusch im Fadenkörbli. Jetzt bitte Sie, mein Fadenkörbli wieder ein bisschen zu organisieren. Fangen wir jetzt zuerst mal an, aktuell mit den Währungen. Wir haben einen Dollar, der so um 90 Rappen herumkumpelt. Und ich war vor einem Jahr an einer UBS-Veranstaltung, wo der Daniel Kall gesagt hat, der Fair Value ist vom Dollar 75 Rappen. Und man soll sich eigentlich anlegen, warm anlegen und immer ein bisschen auf den Dollar schauen. Es könnte dumm rauskommen, wenn man aber jetzt wieder zurückschaut, wie die Börse in Amerika floriert hat und der Dollar eigentlich nicht auf die 75 Rappen runtergefallen ist. Also, was passiert aktuell mit den Währungen? Was passiert aktuell mit den Börsen? Und was passiert aktuell mit den Investments, die man hat?
Ja, wenn man das wüsste, oder, dann wären wir natürlich sehr erfolgreich. Das heisst, viele von diesen Entwicklungen im Moment sind relativ schwierig vorauszusagen. Aber wir sehen auch, dass es insgesamt gar nicht eine außergewöhnliche Instabilität oder so jetzt gibt. Oder? Also der Wert zum Beispiel vom Dollar, der ist ja relativ stabil zum Schweizer Franken jetzt schon längere Zeit.
Und wer ist dort schuld? Ist der Dollar schuld oder ist der Schweizer Franken schuld?
Am Schluss ist natürlich die USA-Politik hin oder her, was da im Moment gerade von Tag zu Tag läuft, eine relativ gut funktionierende Wirtschaft. Und genau dasselbe ist auch in der Schweiz der Fall. Wir haben auch relativ stabile Handelsbeziehungen zu den USA. Also da ändert sich auch in Wirklichkeit gar nicht so viel. Und jetzt könnte man ja sich zum Beispiel vorstellen, dass da die Zollankündigungen von Trump, oder, dass die da einen erheblichen Einfluss hätten jetzt auf Währungen, weil man damit rechnet, ja, da brechen irgendwie Importe zusammen. Beziehungsweise Export von Ländern wie der Schweiz in die USA. Aber offenbar ist die Befürchtung nicht sehr gross. Also die Währungen brechen nicht zusammen. Auch die Börse hat überhaupt nicht reagiert.
Ja, aber sind die Währungen manipuliert? Das ist die Frage.
Anwendungen, oder? Sind die manipuliert? Es hat wahrscheinlich niemand Macht, die Währungen wirklich zu regulieren. Dafür gibt es zu viele Anbieter und Nachfrager und einer, der vielleicht die Macht hätte, ist die Schweizerische Nationalbank. Die hat natürlich immer wieder versucht in der Vergangenheit, genau die Werte auch zu beeinflussen, also dafür zu sorgen, dass der Schweizer Franken nicht noch stärker wird und umgekehrt der Dollar bzw. der Euro nicht noch schwächer wird. Aber im Moment ist die Schweizer Nationalbank nicht mehr engagiert in dieser Beziehung. Das heisst, ohne den Einfluss ist der Bezug relativ stark. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Interessen, wo man versucht, die Währung in eine oder in andere Richtung zu treiben. Aber das ist etwas, was relativ schwierig ist. Also es ist dann doch einfacher, jetzt irgendwie Bitcoin beeinflussen wahrscheinlich oder einen einzelnen Aktienkurs als eine gesamte Währung.
Aber wenn Sie sagen jetzt, die Schweizer Nationalbank hat sich daraus, Sie sagen aber jetzt das wüste Wort, Manipulation, macht sie nicht mehr. Aber wenn ich jetzt so gewisse Sachen sehe, die passieren, also jetzt gibt es irgendwelche Gespräche beim Trump und die ganze Welt lenkt sich ein bisschen an den Kopf und so weiter, das müsste ja eigentlich radikal zugunsten vom Schweizer Franken sprechen. Indem alle zu den Schweizer Franken kommen und sagen, dort ist noch gewisse Normalität, die stehen mit beiden Füßen am Boden. Aber es passiert eben gar nichts. Könnte es nicht sein, dass die Schweizer Nationalbank eben trotzdem bei so einem Sonderereignis, wenn wieder irgendetwas rauskommt, tatsächlich am Sonntag zu oben vielleicht sogar noch die Schleusen aufmacht?
Ja, wenn jetzt wirklich ernsthaft zum Beispiel eine Aufwertung wieder droht, oder? Aber im Moment sehen wir das nicht. Und ich glaube eben, dass sowohl die Börse wie auch die übrigen Finanzmärkte ziemlich realistisch sind. Weil man muss ja etwas klar unterscheiden. einmal bei Trump, oder? Erstens gibt es Ankündigungen und zweitens gibt es tatsächlich umgesetzte Massnahmen. Und das weicht zum Teil erheblich voneinander ab, oder? Es wird das meiste nicht so heiß gegessen, wie es angerichtet wird, was angekündigt wird. Und zum Teil wird es auch gar nicht umgesetzt. Das haben wir schon in der ersten Amtszeit gesehen von Trump, oder? Schon dort sind grossartige Zölle angekündigt worden. Und die meisten von diesen Zöllen sind nie umgesetzt worden. Und wenn, dann nicht in der Höhe, die man ursprünglich angekündigt hat. Man hat vor allem den Zoll auf Stahl und Aluminium. Davon ist die Schweiz aber nicht betroffen. In Wirklichkeit ist nicht einmal die EU stark betroffen von Zoll auf Stahl und Aluminium. Hat sich aber für die USA durchaus als erfolgreich herausgestellt, diese Zölle, weil in dieser Zeit die Importe von Stahl sind zurückgegangen. Auf der anderen Seite hat die Stahlproduktion in den USA wieder zugenommen in dieser Zeit. Also für die USA ist das durchaus eigentlich, hat sich bewährt als eine Massnahme zur Stärkung von ihrer Stahlindustrie. Und der Welthandel ist auch nicht zusammengebrochen.
Also aber kann, kann man ein bisschen sagen, der Trump hat nicht ganz Unrecht. Also, wenn man sagt, die Europäer haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg aus unserem Sack und unserem Portemonnaie gelebt. Es ist jetzt eigentlich Schluss die Buste. Jetzt schauen wir wieder für uns, also America first.
Ja, das gilt natürlich dort. Und man muss auch sehen, die Zölle sind zum Teil natürlich auch als etwas ganz anderes gedacht. Nämlich als eine Art Drohkulisse. Da geht es gar nicht darum, unbedingt den Handel mit gewissen Gütern, jetzt, also die Importe in die USA, einzuschränken, sondern gerade gegenüber Staaten wie Kanada, Mexiko, südamerikanische Länder wie Kolumbien. Da geht es natürlich auch darum, zu sagen, wir erheben jetzt Zölle, wenn ihr nicht ernsthaft etwas macht gegen Migration, gegen Drogenhandel. Ist auch schon erfolgreich gewesen. Kolumbien hat schon gekuscht und nimmt jetzt plötzlich Flüchtlinge wieder zurück, Migranten, Illegale, die sich vorher sich kategorisch geweigert haben, das zu machen. Das heisst, die Drohkulisse funktioniert auch tatsächlich. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Oder? Und das heisst, genau deshalb, die Ankündigungen sind meistens viel, viel drastischer als das, was nachher kommt. Weil wenn man wirklich so drastisch umsetzen, dann hätte es natürlich gravierendere Folgen auch auf den Welthandel. Aber so wie es eben umgesetzt wurde, ist in der ersten Amtszeit von Donald Trump relativ moderate Zölle, durchaus mit einem positiven Effekt auf die US-Wirtschaft. Davon kann man eigentlich auch ausgehen, dass es damals so sein wird. Und genau von dem scheinen auch die Börsen auszugehen und scheinen auch die Märkte auszugehen für Devisen. Wir haben bis jetzt überhaupt keine außergewöhnliche Marktbewegungen beobachtet.
Allein das Drohen könnte aber schon gewisse Einflüsse haben, beispielsweise, dass nämlich Europa wieder näher zusammenrückt. Also, dass Uneinigkeit in Europa plötzlich zu Einigkeit wird, weil man sagt, okay, wir müssen jetzt der Drohkulisse, eigene Drohkulisse gegenüberstellen und das können wir nur, wenn wir einig sind. Könnte der Schuss eigentlich ein bisschen hinten rausgehen?
Ich weiß gar nicht, ob er dann hinten rausgeht, weil auf einer gewissen Sinn, wenn Europa wieder mehr zusammensteht, dann wird Europa vielleicht auch wieder ein bisschen mehr investieren in die eigene Rüstung, oder? Und das ist etwas, was die USA auch wünscht, oder? Dass sie sich nicht mehr da dermaßen stark engagieren. Und in dieser Hinsicht ist das sogar eine Chance. Also vielleicht schafft es Europa jetzt tatsächlich einmal wieder eine gemeinsame Reaktion da anzubringen und auch zu sagen, das akzeptieren wir nicht. Wir reagieren mit Gegenmaßnahmen, was ziemlich wahrscheinlich dazu führen wird, dass weder von der einen oder anderen Seite sehr drastische Massnahmen am Schluss dann ergriffen werden.
Es gibt einen ganz berühmten Fall, das ist Katar. Katar ist mal von seinen sämtlichen Nachbarn boykottiert worden, indem die im Prinzip die Wirtschaftsbeziehungen abgestellt haben mit dem Land. Und die haben nachher müssen wirklich fast in Stunden und Wochen reagieren. Die haben zum Beispiel gesagt, sofort mit den 5'000 Kühen einfliegen von Australien, damit sie wieder Milch haben. Und Katar hat, glaube ich, nicht ein Stüdeli Gemüse produziert und ist heute einer der grössten Gemüseproduzenten, weil sie haben müssen Gewächshäuser aufstellen und sind so zu einem Know-how gekommen, was sie vorher in ihrer Genügsamkeit eigentlich gar nicht für nötig gehalten haben. Und jetzt finden sie das noch cool, dass sie stark diversifiziert werden. Also sie sind unter dem Druck von der Welt und ihren direkten Nachbarn am Anfang in einer sehr ungemütlichen Situation gesehen, aber letztendlich eigentlich etwas Positives daraus resultiert ist. Könnte das eben auch wieder Amerika-Russland dazu führen?
Ja, durchaus. Also zunächst war das einmal die beste Werbung jetzt gerade für die Schweizer Landwirtschaftspolitik. Es ist eben wichtig, dass man eine eigene Landwirtschaft auch in der Schweiz erhaltet. Weil man weiss nie, wenn plötzlich eine Abhängigkeit entsteht aus dem Ausland. Und das war auch der Hintergrund vom Anfang eigentlich, warum man entschieden hätte mal beim Ersten Weltkrieg schon, dass man in der Schweiz wieder will, eine Landwirtschaft haben, wo man voran schon aufgegeben hat zum Teil, vor allem bei Getreide, weil es schon damals wesentlich billiger war, vor dem Ersten Weltkrieg Getreide zu importieren, vor allem aus der Ukraine. Und dann ist gegen Ende vom Ersten Weltkrieg so eine Art Hungersnot entstanden. Und da hat man sich gesagt, das darf sich jetzt nicht wiederholen. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder selber auch wichtige Lebensmittel produzieren und insbesondere auch wieder Getreide in der Schweiz anbauen. Und da war auch der Krieg eine Chance gewesen. Also der Erste Weltkrieg hat einen heilsamen Schock in der Schweiz ausgelöst. Und das ist wahrscheinlich von Zeit zu Zeit gut, weil man sich sonst zu stark immer auf den Welthandel verlässt und sagt, ja, das kann man ja notfalls alles importieren, oder das müssen wir nicht mehr selber produzieren. Wir produzieren nur noch das, wo wir einen sogenannten komparativen Vorteil haben. Also wir spezialisieren uns auf die Bereiche, wo wir viel Geld damit verdienen. Und den Rest importieren wir doch einfach billiger denn aus dem Ausland. Und dann kommen eben immer wieder so Situationen, wie jetzt, wo man sieht, es ist vielleicht doch gar nicht so gut, wenn man bei grundlegenden Gütern abhängig ist vom Ausland und wenn man eben auch noch etwas selber produziert. Und die heilsamen Schocks sind wahrscheinlich wichtig von Zeit zu Zeit.
Bei mir am Mikrofon der Matthias Binswanger, Professor an der Schule in Olten sind Sie, glaube ich,
oder? An der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Nordwestschweiz, sagt man.
Heissen wir. Das heisst, das sind Kanton Solothurn, Aargau und beide Basel.
Aber Sie selber sind in Olten tätig?
Ich bin hauptsächlich in Olten.
Ihr Schulzimmer ist in Olten?
Ja, genau.
Wie ist das so, in Olten zu sein?
Olten ist der ideale Ort in der Schweiz, weil es ist genau in der Mitte zwischen Zürich, Bern, Basel, Luzern. Also man hat überall einen relativ kurzen Weg. Und dann gibt es auch innerhalb von Olten relativ kurze Wege. Und auf der Seite, wo die Fachhochschule ist, das ist nicht die Seite, wo das Stadtzentrum von Olten liegt, sondern auf der anderen Aare-Seite, das ist wirklich zu einem grossen Teil ein idyllisches Quartier mit einer hohen Lebensqualität. Also ich würde sagen, Olten wird unterschätzt.
Kommen wir von Olten nach Moskau und schauen ein bisschen die russische Situation auch wieder aus der Volkswirtschaft aus an. Also ich habe das in der Einleitung gesagt, Russland hat Vollbeschäftigung, eine Arbeitslosigkeit zwischen 2 und 2,5%. Das hat Russland noch nie gesehen. Ich habe auch erwähnt, dass wenn ich in einer Panzerfabrik arbeite, beispielsweise, dass ich zweimal pro Jahr eine Lohnerhöhung bekomme. Einmal 10% und einmal 25%. Das war in den letzten Jahren so gewesen. Also absoluter Wahnsinn. Die Soldaten bekommen eine Prämie, wenn sie sich melden. Wir haben ja immer noch keine Generalmobilmachung in Russland, sondern es wird alles mit Geld gemacht. Und zwar kommen die, glaube ich, etwa 2,6 Millionen Rubel, das entspricht, glaube ich, etwa 25.000 US-Dollar. Und Kaufkraftparität wäre es etwa 70.000 Dollar. Also das ist mehr, als viele Russen in ihrem halben Leben verdienen. Also wir haben eine Ausnahmesituation, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben eine stabile Situation, die Russen verdienen alle viel mehr, der Krieg ist relativ weit weg von ihnen. Also eigentlich sagen die, das ist eigentlich noch cool. Und jetzt gehen wir über zu Europa oder Amerika. Amerika, die von Europa fordert, wir sollen die Kriegswirtschaft ebenfalls aufpushen. Also wir sollen auch Panzer und Abwehrraketen bauen. Und wir sollen einen gewissen Anteil von dem Bruttoinlandprodukt, das wir generieren, nur ausschließlich für die Kriegswirtschaft auf die Seite tun. Kann man eigentlich sagen, Krieg gleich zufriedene Leute? Vor allem dann, wenn er weit weg ist?
Ja, für die, die natürlich selber dann müssen kämpfen müssen, für die ist es nicht so cool, der Krieg. Oder? Das verursacht natürlich auch sehr viel Leid. Aber wenn das weit weg ist, ist immer schon so gewesen, dass eigentlich der Krieg viel bessere Massnahmen ist zur Ankurbelung von Wirtschaft als alle wirtschaftspolitischen Massnahmen, die man sonst ergreift. Also meistens bedeutet Krieg zunächst einmal einen Wirtschaftsboom. Aus einem einfachen Grund, weil der Staat natürlich relativ viele Rüstungsgüter braucht. Also man muss zusätzlich produzieren. Die Nachfrage vom Staat nimmt erheblich zu. Dann verschwindet auch die Arbeitslosigkeit, weil ein Großteil der Männer ist in der Armee. Die anderen werden benötigt für die zusätzliche Produktion. Also genau das, was man jetzt auch beobachtet. Sehr tiefe Arbeitslosigkeit. Aber dann gibt es natürlich den Krieg, wo Menschen umkommen. Und das ist natürlich auf Dauer dann kein sehr schöner Effekt. Also der bessere Effekt ist eigentlich der, dass man so tut, wie wenn es einen Krieg gäbe, aber es gibt gar keinen. Das war zum Beispiel der Fall gewesen, zu Beginn der 1980er Jahre, wo damals Ronald Reagan Präsident geworden ist in den USA. Der hat ja dann sehr stark argumentiert für Privatisierung, Abbau vom Staat. Und das würde dann eine Belebung von der Wirtschaft bringen. Was aber in Wirklichkeit die Wirtschaft belebt hat, zu Beginn der 1980er Jahre, war nicht die Privatisierung gewesen, sondern die massiv gestiegenen Rüstungsausgaben der USA. Das heisst, er hat das sogenannte Star Wars-Programm damals finanziert, mit einem unglaublichen Boom für die Wirtschaft. Und da hat man natürlich auch so von drohenden Kriegsgefahren, damals auch noch mit Sowjetunion, Russland, nachher gewarnt. Das ist dann nie eingetreten. Und das ist natürlich sozusagen die noch bessere Situation. Wenn man mit drohenden Krieg argumentieren kann, dann wird mehr investiert in Rüstung, man hat einen Boom in der Wirtschaft, aber es findet gar kein Krieg statt.
Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich Russland als Wirtschaftsmacht eigentlich nichts zu melden hat. Also wir reden von einem Bruttoinlandprodukt, das ein bisschen über 2 Billionen US-Dollar ist. Also eigentlich nichts. Man kann das vergleichen mit Italien oder solchen Ländern. Also das ist nie eine Weltmacht. Aber rein militärisch sind sie eine Weltmacht und haben jetzt auch aufgerüstet wie wahnsinnig. Oder? Die haben 2 Millionen Jobs geschaffen in diesen 22, 23, 24 in diesen Jahren. Brutal. Man sagt, im Moment fehlen 500'000 Arbeitskräfte, die sie nicht herbringen. Also die haben ja noch den grösseren Fachkräftemangel, als wir den haben. Jetzt ist aber daraus resultierend eigentlich folgende Frage. Kann der Putin überhaupt jemals Frieden machen? Weil er nämlich seine ganze Wirtschaft jetzt auf dieser Kriegsphilosophie aufgebaut hat. Und wenn er sagt, okay, jetzt machen wir mal Waffenstillstand und dann machen wir einen Friedensvertrag machen etc., dann wird ein grosser Teil von diesen Arbeitsplätzen wieder obsolet. Also fällt ihm seine ganze Wirtschaft zusammen. Und kann er darum eigentlich gar nicht ja sagen, kein Waffenstillstand, wir machen weiter, bis zum geht nicht mehr und dann tritt er ab und dann kommt ein Nachfolger und dann kann er das dann ausbaden.
Ja, tatsächlich gibt es eine riesige Diskrepanz in Russland zwischen militärischer Macht, die ist gross von Russland, und wirtschaftlich ist Macht von Russland ziemlich eingeschränkt. Das heisst, das ist keine bedeutende Wirtschaftsnation. Und wenn wir jetzt natürlich zurückgehen zu Normalbedingungen, dann ist effektiv die Bedeutung von Russland, wird da hinschwinden, oder? Wenn man das vom Gesamtweltwirtschaftsgeschehen anschaut, das ist eine Nation wirtschaftlich, die wahrscheinlich dann auch stark abhängig wird von anderen Ländern. Sie haben zwar Rohstoffe, die sie können, exportieren, aber das ist im Moment auch zum Teil eingeschränkt. Also das ist effektiv so, dass solange ein Krieg stattfindet, hat natürlich Putin wesentlich mehr Macht als ohne den Krieg, und dann wirkt es sich auch noch wirtschaftlich positiv aus, kurzfristig, der Krieg, sodass wahrscheinlich das Interesse, jetzt sofort den Krieg zu beenden und da zu 100% auf Frieden umzustellen, de facto gar nicht so gross ist, weil effektiv nach jedem Krieg kommt dann Quittung wirtschaftlich. Ja. Für das, was man vorher sozusagen gross ausgegeben hat, Geld, das muss ja irgendwann gezahlt werden. Auch. Dann ist die Frage, wer zahlt denn das? Oder? Der Staat hat dann meistens ein grosses Defizit, kann selber nicht mehr so viel Geld ausgeben wie voran. Dann nimmt die Arbeitslosigkeit zu, die Wirtschaftsleistung wird geringer. Also könnte durchaus das Interesse sein, dass man versucht, eigentlich an dem Krieg so festzuhalten, weil solange der läuft, hat erstens Russland mehr Macht, weltpolitisch betrachtet, und zweitens läuft auch die Wirtschaft besser, solange das stattfindet.
Könnte man so weit gehen, dass man sagt, er hat den Krieg angefangen, um seine Wirtschaft aufzupolieren?
Ja, also ich würde mir nicht anmassen, mich quasi jetzt in Putin hineinzudenken und zu wissen, warum er das angefangen hat oder nicht. Also keine Ahnung, warum er das gemacht hat, aber durchaus denkbar, dass die Überlegungen auch eine Rolle gespielt haben.
Wenn wir jetzt selber in das Fahrwasser hineingeraten in Europa, also wir tun tatsächlich 2%, 2,5% vom Bruttoinlandprodukt in die Armee stecken, dann ist ja das jetzt vor allem aus der Sicht der Schweiz eine ganz massive Erweiterung. Es wäre auch letztendlich für Deutschland eine massive Erweiterung. Die Engländer sind schon etwa dort, die haben die Gelder eigentlich schon gesprochen, dass sie das tatsächlich machen wollen. Die anderen, die an den Ostgrenzen sind, nehmen wir Finnland, Schweden und so weiter und so fort, wo ich Angst habe, dass sie relativ nah sind an dem Aggressor dran. Die machen das vielleicht ein bisschen mit mehr Vergnügen. Aber könnte das bedeuten, dass wir in das Fahrwasser reingeraten und unsere Wirtschaft jetzt stimulieren, aber mit etwas, das in 10 Jahren uns wird blogen?
Durchaus möglich, auch weil mir natürlich so tönt, als ob das wie ein Automat funktioniert. Also je mehr Geld man oben reinrührt, oder? Umso mehr Wehrbereitschaft kommt dann unten dran raus. Also man tut einfach irgendwelche Summen beschließen und hat dann das Gefühl, das führe automatisch dazu, dass wir dann auch irgendwie mehr bereit sind für irgendwie einen bewaffneten Konflikt. Und das ist natürlich sehr eine naive Annahme, insbesondere in der Schweiz, wenn man schaut in letzter Zeit, wofür da Geld ausgegeben worden ist in der Schweizer Armee. Und dass das zum Teil dann überhaupt nicht dort gelandet ist, das Geld, wo es eigentlich hätte sollen landen. Die riesen Probleme, die wir haben mit Beschaffungen von Rüstungsgütern aus dem Ausland und so weiter, dass die gar nicht so eingesetzt werden können, wenn wir sie nachher haben, weil sie nicht so funktionieren, wenn man sich das vorgestellt hat. Also da ist natürlich auch eine grosse Naivität von der Politik dahinter, beziehungsweise man tut dann einfach so, als ob das Problem gelöst wäre, wenn man irgendwie bestimmte Geldsummen freigesprochen hätte, die gehen wir jetzt aus. Und so wird es ja international auch dann kontrolliert, wie viel Prozent vom Bruttoinlandprodukt gehen die aus. Dann ist vielleicht die USA oder auch zufrieden, oder? Die gehen jetzt auch so viel aus von ihrem Bruttoinlandprodukt. Aber was das konkret heisst, das ist eigentlich viel wichtiger. Und da schauen wir viel zu wenig drauf, was wir effektiv gemacht wird.
Aber wäre der aus der Sicht von Trump nicht viel intelligenter, als würde sagen, ihr gebt das Geld zwar aus, und zwar schickt es nach Amerika, und wir produzieren die Waffen und ihr kauft alle Waffen bei uns. Dann haben wir gar keine eigene Industrie. Und mit Bazzali könnt ihr alles in die Tour.
Ich denke, dass er durchaus offen wäre, der Trump, für den Vorschlag. Und das würde dann auch noch für die USA angenehme Nebeneffekt haben, dass man kann sagen, der riesige Handelsbilanzüberschuss, den wir haben mit den USA, wenn es um Güter geht, der wäre dann wahrscheinlich wieder ausgeglichen, weil wir dann auch viel, viel mehr wieder aus den USA importieren. Und dann ist auch das Problem weg, dass wir natürlich immer auch aus Sicht der USA so aussehen, als ob wir ein Land sind, das profitiert von den USA durch sehr viele Exporte dort. In Wirklichkeit muss man natürlich auch die Dienstleistungsbilanz anschauen, und dort hat die USA einen grossen Exportüberschuss mit der Schweiz.
Also wenn wir die Dienstleistung auch anschauen, nur wenn wir Produkte, die man anlängen kann, genau, dann haben wir einen Überschuss, weil wir halt immer noch ein Produktionsland sind. Aber wenn man sieht, dass Google mir eine Rechnung stellt für Werbung, die ich schalte bei Google, und das in Amerika landet, dann ist
viel Geld für die Schweiz. Genau, wir verwenden auch viele Lizenzen. Das heisst, wir zahlen Lizenzgebühren, wir verwenden Technologie, gerade auch im Bereich von KI und so weiter, aus den USA. Also wir importieren natürlich massiv auch Technologie, und auch das wird eben in der Dienstleistungsbilanz dann erfasst.
Also es ist wichtig, dass man bei den Abkommen, die man mit den USA schliessen will, muss man zum Herrn Trump gehen und sagen, du kannst nicht nur effektiv die Produkte anschauen, die fließen, sondern du musst eigentlich die ganze Bilanz anschauen. Und die sieht zu deinen Gunsten
aus. Genau, ist das Problem ein bisschen bei der Schweiz, dass die unter dem Radar läuft. Das ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst. Erstens mal, ob die Schweiz überhaupt Mitglied ist von der EU oder nicht. Und zweitens, eben, wie da genau die Handelsbeziehungen im Detail aussehen. Die Schweiz ist einfach zu klein, die steht im Moment nicht im Vordergrund.
Kommen wir rüber von Moskau, Russland in die Ukraine. Die Ukraine ist aktuell abhängig von den Finanzströmen von den Amerikanern, von den Europäern und anderen, die gut gesinnt sind. Und eigentlich, wenn man so die Tagesschau schaut oder Nachrichten lässt, dann geht es eigentlich immer um Waffen. Es geht vielleicht mal um Artillerie, dann geht es um Raketen und dann geht es vielleicht mal noch um Flugzeuge. Aber es geht eigentlich immer um die Armee. Wenn man aber die Realität anschaut, von den rund 300 Milliarden, die der Westen bereits investiert hat in der Ukraine, dann ist ein ganz grosser Teil direkte Budgethilfe. Das heisst, es sind Gelder, die der Volkswirtschaft direkt gut kommen. Jetzt wissen wir ja nicht, wo die Gelder wirklich hergehen. Oder? Also wenn ich jetzt denen tatsächlich einen Panzer liefere und der kostet 1 Million, dann weiss ich, okay, ich habe einen Panzer geliefert und du musst die 1 Million im Moment nicht zahlen. Ich kreditiere das, du musst das dann später mal irgendwann zurückzahlen. Aber das sind direkte Zahlungen, die irgendjemand verpuffen. Und wir Schweizer oder wir Europäer oder auch die Amerikaner wissen gar nicht so recht, wo das hergeht. Ja, Kredite habe ich schnell angesprochen. Die fließen ebenfalls. Es gibt dann noch solche, die glauben, die Kredite werden zurückgezahlt und noch ein Papier machen dazu. Dann ist sehr ein grosser Anteil ist humanitäre Hilfe. Und das sind Gelder, die direkt in die Ukraine hineinfließen. Und dann müssen wir noch daran denken, dass wir noch weit über 100'000 Ukrainer in der Schweiz haben, beispielsweise jetzt aus Schweizer Sicht. Und das sind ja auch Gelder, die man kann sagen kann, die sind auch zugunsten von der Ukraine. Und dann kommt zu allerletzt noch die militärische Unterstützung, die ich gesagt habe, eben der Panzer oder die Flugabwehr oder was es denn auch immer ist. Aber wir sehen das ein bisschen anders. Weiss man das eigentlich bei der ukrainischen Volkswirtschaft und Kriegswirtschaft, wie viel das tatsächlich direkt in Krieg hineinfließt und wie viel das vielleicht sogar in die Taschen von irgendjemandem in der Ukraine hineinfließt?
Das ist sehr schwierig, das von außen zu sagen. Also das kann man kaum feststellen. Und es ist natürlich so, dass de facto die Ukraine als Wirtschaft nicht überlebensfähig ist im Moment in dem Krieg. Das heisst, die hängt ab von Zahlungen aus dem Ausland. Und wo jetzt das Geld konkret ganz genau hingeht, also man ist da auch in einer speziellen Situation, in einer Kriegssituation in der Ukraine, und da kann man nicht gleichzeitig jetzt ein detailliertes Controlling aufbauen, wo genau die einzelnen Zahlungen hingehen. Natürlich kann man die Informationen einfordern von der Ukraine, ob sie denn ganz genau stimmen oder nicht stimmen. Das ist eine andere Frage. Das heisst, wir sind da natürlich in einem gewissen Dilemma. Oder? Auf der einen Seite will man natürlich, dass die Ukraine irgendwie militärisch da erfolgreich ist in diesem Konflikt. Also zumindest nicht verliert weitere Territorien gegenüber Russland. Auf der anderen Seite muss man aber massiv mit Geld auch dafür sorgen, dass die Lebenssituation sich nicht weiter verschlechtert von den Menschen dort. Und man kann dann auch nicht zu genau fragen, wo das Geld ganz genau
hingeht. Wieso kann man das nicht? Das könnte man doch, oder? Also man könnte ja im Prinzip wirklich eigentlich in den Botschaften sachverständige Leute haben, die die Überweisung kontrollieren und schauen, wo geht das Geld tatsächlich her. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht gemacht.
Also eben, es wird nicht gemacht. Auch im Wissen natürlich, dass man es dann nicht wirklich kontrollieren dort, oder? Also wir haben dann nicht das Controlling irgendwie in der Ukraine aufziehen. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Hinweise, dass das Geld nicht genau dort landet, wo es tatsächlich sollte landen. Aber auf der anderen Seite, das ist eben das Dilemma, das ich angesprochen habe, will man natürlich, wenn man jetzt da zögert und sagt, ihr müsst zuerst da beweisen, dass das Geld richtig verwendet wird, ja, dann verliert halt die Ukraine in der Zwischenzeit vielleicht den Krieg gegen Russland, weil wir zu viel Controlling da gemacht haben und ihnen kein weiteres Geld gegeben haben, weil sie nicht nachweisen konnten, wo das genau angegangen ist. Oder? Das ist das Dilemma. Oder? Auf der einen Seite muss man sofort helfen, schauen, dass da nicht weitere Verluste entstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich fragwürdig, denn wo landet das Geld tatsächlich, wie wird es verwendet. Das ist halt unter dem Zeitdruck, den man hat, ein gewisses Dilemma.
Läuft eigentlich Kriegswirtschaft auch immer unter dem US-Dollar? Also, man sagt ja, der US-Dollar ist stark, weil eigentlich die Amerikaner sagen, jeder Bodenschatz auf dieser Erde wird in Dollar gehandelt, also gehören die faktisch eigentlich fast ein bisschen uns. Das repräsentiert der US-Dollar. Wie sieht es bei der Kriegswirtschaft aus? Ist das sehr ähnlich? Werden die Business alle auch im US-Dollar bezahlt?
Zum grossen Teil ja, weil das ist natürlich nach wie vor die absolut wichtigste Währung jetzt global. Und das ist auch etwas, was Trump erklärt hat, das will er absolut verteidigen, dass der Dollar die wichtigste globale Währung bleibt. Und wichtige Rohstoffe werden in Dollar gehandelt, auch sonst wichtige Güter. Und viele von diesen Ländern haben ja selber nicht wirklich stabile Währungen. Und dann wird meistens auf den US-Dollar natürlich ausgewichen. Und das ist nach wie vor die dominierende Weltwährung.
Man hat in Amerika ja eine Zeit lang der Schweizer droht, damals, als wir so ein Lampen hatten, mit den Banken. Und hat es geheißen, wir können euch auch aus dem US-Dollar mal rausnehmen, oder? Also, wenn ihr weiterhin bockt, dann werden halt die Schweizer Banken keine US-Dollar mehr und dann gibt es die Banken nach 24 Stunden gibt's die nicht mehr. Jetzt umgekehrt gibt es immer noch russische Banken, die im Dollar drin sind, die unter Dollar dürfen handeln. Also die Amerikaner haben nicht kategorisch Russland komplett zum Dollar ausgenommen, sondern man lässt eigentlich im Hintergrund das alles schädern, wie das war. Und im Vordergrund hat man ein paar böse sanktioniert. Man hat gesagt, ihr seid aus dem Dollar draussen, ihr dürft nicht mehr. Aber am China läuft im Hintergrund noch fast genau gleich viel wie vorher.
Ja, also im Moment wird es überhaupt keine Entwicklung in die Richtung geben, weil ja Trump und Putin relativ gute Beziehungen haben. Also,
aber es ist ja unter beiden so gesehen, oder?
Und auch unter Biden ist natürlich, ja, die USA ist natürlich dann auch pragmatisch, oder? Im konkreten Fall, oder? Und man muss ja dann immer auch schauen, was gibt es für Rückwirkungen, wenn man da zu streng ist, oder? Russland ist ja gleichzeitig immer auch noch Exporteur von einigen wichtigen Gütern und das will man auch nicht komplett einfach abstellen. Und
aber wenn man jetzt wirklich ja, den Krieg abstellen wollte, wirklich, oder? Dann hätten die Amerikaner doch den Russen können sagen, und wir nehmen euch zum Dollar aus. Punkt, Schluss, Ende. Und dann wären die eigentlich relativ schnell am Boden gewesen.
Die USA war halt nie erfolgreich gewesen. Ich würde sagen, seit den 50er Jahren in irgendeinen Krieg abstellen. Sie haben überall eigentlich am Schluss kläglich den Schwanz gezogen und sind einfach abgehauen. Wo immer das war, ob das in Vietnam war, ob das in Afghanistan war, im Mittleren Osten und so weiter. Also du sagst natürlich keine Erfolgsgeschichte mit so, das war immer die Idee gewesen, wir kommen jetzt da schnell und lösen das Problem, indem wir drastische Massnahmen ergreifen, aber es hat nie funktioniert.
Die Frage ist, ob sie wollen. Also jetzt
und
Russland zum Dollar nehmen, hat die bedeutet.
Ich glaube, man ist deshalb auch vorsichtig geworden und ja, schlägt da nicht mehr mit so drastischen Massnahmen drin, weil man häufig merkt, natürlich, dass man sich selber schadet, wenn man das macht.
Russland ist nach wie vor der zweitgrößte Exporteur von Öl, von Rohöl. Er ist nach wie vor der zweitwichtigste Exporteur von Flüssiggas. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Deutschland hat ja wunderbar geholfen mit diesen Pipelines, dass die Russen relativ gut Öl transportieren können und Gas. Und nachher sind die Franzosen gekommen und haben gesagt, wir wollen eigentlich gerne auch mitmischen. Und dann hat Putin gesagt, es gibt dort noch so etwas, wo Flüssiggas heisst, ihr könnt uns die ganze Stadt aufbauen, wo das Flüssiggas hergestellt wird. Und das war total, wo dort eingestiegen ist, im ganz grossen Multimilliardenbereich. Und die Franzosen haben jetzt eingeschaut, das ist im Moment Frankreich nicht mehr wahnsinnig tätig, aber das Zeug funktioniert. Also die Schiffe, die fahren dorthin, die laden das Flüssiggas laden und fahren nachher rund um die halbe Welt, deklarieren das nachher als chinesisch oder indisches Flüssiggas oder wie auch immer, und dann kommt es wieder zurück und das Gleiche ist auch mit dem Öl. Also das ist ein riesengroßes Drecksspiel, das hier abgeht. Russland könnte gar nicht mehr so gross sein, der zweitgrösste Exporteur von Gas und von Öl, wenn nicht wir hinterdurch das Zeug gleich noch verarbeiten würden.
Ja, da muss man natürlich auch immer die Situation sehen in verschiedenen Ländern. Und am Schluss ist natürlich Energie wichtiger, als ob da ein Krieg jetzt stattfindet in Russland. Weil wenn es Energieversorgungsprobleme gibt, kommen die Regierungen selber unter Druck in verschiedenen Ländern. Also wenn dann plötzlich der Energiepreis ansteigt. Und da gibt es natürlich immer auch ein Interesse, dass man schaut, dass die Versorgung möglichst reibungslos funktioniert. Klar, wenn man bereit ist, den Preis zu zahlen, oder, dann könnte man den Krieg, wenn die USA das will, wahrscheinlich sehr schnell beenden, aber das will sie ja gar nicht. Und jetzt seit Trump ist noch viel weniger. Also da gibt es überhaupt kein Interesse in diese Richtung. Und am Schluss ist de facto wichtiger, dass die Ölversorgung, Flüssiggasversorgung gut funktioniert.
Also das wäre eine weitere Möglichkeit, dass man den befreundeten Ländern sagt, tünt eure Pumpen ganz stark anstellen, damit der Ölpreis und Gaspreis oben runterfällt. Dann wären die Russen extrem blockt, weil sie sind wirklich abhängig von Öl und Gas und könnten dann weniger Geld generieren und könnten den Krieg eigentlich nicht mehr weiterziehen.
Ja, das könnte man durchaus so.
Aber das machen wir ja nicht, so oder?
Nein, das machen wir nicht. Weil natürlich auch das alles sehr schizophren ist. Oder? Wir haben irgendwelche Sanktionen auf der einen Seite und beziehen nicht mehr gewisse Rohstoffe aus Russland. Auf der anderen Seite beziehen wir sie aber dann zum Teil doch irgendwie auf dem Weltmarkt über Drittländer. Also ist alles nicht sehr konsequent durchgezogen und auch nicht sehr konsequent durchdacht. Oder? Also da koexistieren unterschiedliche Strukturen parallel. Und wie man sieht, Russland lebt ganz gut mit der momentanen Situation. Oder? Obwohl wir angeblich sehr harte Sanktionen beschlossen haben.
Wenn wir an dritte Weltländer denken, die Flüchtlinge zu uns schicken, dann heisst es sehr oft, tun wir doch eigentlich das Geld investieren in diesem Land innen, damit sie einen Beruf lernen können. Und wenn sie diesen Beruf gelernt haben, dann bleiben sie auch in diesem Land, weil dann haben sie alles Auskommen. Jetzt mit Russland ist ja das sehr ähnlich. Oder? Man hat Russland einfach in den letzten 100 Jahren als Energielieferant gebraucht und hat dann eigentlich nie die Chance gegeben, vernünftig können, sich eine Basiswirtschaft aufzubauen. Müsste man eigentlich nicht jetzt genau das Gleiche machen, wenn man mit den Drittweltländern macht, dass man sagt, okay, lieber Putin, oder nicht so lieber Putin, wir kommen nach Russland, ohne dir wollen, grosse Vorschriften zu machen und dich absetzen, aber wir helfen mit, dass dir eine gewisse Unabhängigkeit bekommt von der Energie, von Öl und Gas. Und dann würden die vielleicht weniger kriegsgurgelig sein nachher.
Ja, ich denke, dass man das durchaus gemacht hat über eine gewisse Zeit. Also da ist ja viel investiert worden auch von Unternehmen in Russland. Ist ja nicht so, dass man jetzt kein Geld dort hineingeflossen ist. Und das haben sich auch viele Unternehmen viel versprochen von dem russischen Markt. Und das ist halt jetzt alles wieder in den Hintergrund getreten angesichts von der jetzigen Situation. Also ich würde nicht sagen, dass man das nie gemacht hat.
Oder? Aber könnte nicht das ein Grund sein, wieso dass der Krieg überhaupt stattgefunden hat? Also ich rede jetzt nicht von McDonalds, der nach Russland geht. Das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Mega-Innovation, oder? Sondern echte Mithilfe, Innovation machen, auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Weil wir haben zum Beispiel Fachkräftemangel. Okay, und wenn die 2 Millionen Leute nicht gebraucht worden wären für die Kriegswirtschaft, hätte man vielleicht etwas Gescheites machen mit denen zusammen.
Aber da kommt natürlich das gleiche Problem, wenn wir vorhin angesprochen haben bei der Ukraine. Was wird denn genau mit dem Geld gemacht? Oder? Wo fließt es tatsächlich an? Und das ist auch bei vielen Entwicklungsländern das Problem. Das klingt so schön. Oder?
Aber wenn man physisch hergeht, dann gibt man ja dann nicht einfach Geld, sondern man geht physisch her und baut dort etwas auf. Aber nicht im Sinn von Drittwelt und jetzt so nicht erlernen, wie man einen Brunnen baut. Das schon nicht, oder?
Ja, aber dann ist schon mal die Frage, ja, wie viel Geld ist denn da ausgegeben worden? Wie viel ist tatsächlich in den Bau investiert worden? Oder?
Also wegen Korruption
für,
und so.
Welche Materialien sind denn da verwendet worden? Sind das die, die man wirklich ursprünglich geplant hat? Und so weiter, oder? Das sind natürlich, ich würde sagen, in fast jedem Entwicklungsland hat man eine korrupte Regierung. Hm? Vermutlich haben wir auch in Russland eine korrupte Regierung. Oder? Und das heisst, immer ein Großteil vom Geld, wo man gibt, also Länder, landet nicht dort, wo es landen sollte. Oder? Und das liegt ja auch in der Natur von der Sache. Das ist in Russland gleich wie Entwicklungsländer. Oder? Damit man überhaupt gewählt wird in so einem Land, oder? Wo man natürlich Unterstützung hat finanziell von sehr vielen Menschen, die Geld haben in dem Land. Und dann muss man dann entsprechende Versprechungen machen, wenn man nachher nicht machen kommt, dass man eben denen gewisse Privilegien gibt und denen gewisse Aufträge gibt und so weiter. Und das heisst, nachher, wenn man dann an der Macht ist, muss man natürlich schauen, dass da die Gelder auch dort hinfließen, wo man Versprechungen gemacht hat. Und darum ist das immer problematisch, oder? Wenn man einfach in grossem Stil Gelder in so Länder investiert. Also das Beste sind wahrscheinlich kleine Projekte, wo man unter dem Radar durchgeht von der jeweiligen Regierung. Sobald die Regierung einbezogen ist in Projekte, landet ein grosser Teil vom Geld oder bei Korruption.
Gehen wir nochmal zurück zu den Militärausgaben, die für mich einen sehr grossen Impact auf die Ökonomie haben. Die Amerikaner geben für das Militär etwa gleich viel aus wie der Rest der Welt. Also wenn wir schauen, das ist bei 916 Milliarden, oder? Ist die USA und dann der nächste ist bei 290 China und dann kommt schon Russland mit 109. Aber Russland hat 9-mal das kleinere Militärbudget als Amerika und wir reden von Russland von einer absoluten totalen Kriegswirtschaft aktuell. Und das sind Zahlen, die sind nicht vor dem Krieg, sondern die sind jetzt während dem Krieg, also die sind relativ aktuell. Und dann bricht es nachher extrem zusammen. Deutschland zum Beispiel 86 Milliarden, Japan 50 Milliarden und Kanada noch ganze 27 Milliarden. Das ist noch interessant, oder? Kanada, wo gerade oben an den USA ist, gibt noch 27 Milliarden aus und 916 haben die Kollegen im Süden aus. Also Amerika, ich kann mir auch sagen, ist um einen grossen Teil heute schon abhängig von ihrer Kriegswirtschaft. Oder?
Sind auch abhängig davon. Und wie gesagt, man hätte natürlich auch künstlich gepusht in den USA, oder die ganze Rüstungsindustrie. Ich habe vorhin von Reagan geredet, oder, wo man da grossartig die Rüstungsindustrie aufgebaut hat. Und das natürlich auch zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden ist, der zu einem grossen Teil von öffentlichen Geldern auch lebt. Und die will natürlich auch unterhalten werden in den USA. Also das ist natürlich auch, da spielen auch grosse ökonomische Interessen mit ihnen in den USA. Es ist längst nicht so, dass alles, was in den USA jetzt investiert wird in Rüstung, auch grossartig wirksam wird. Also auch dort gibt es Gelder, die nicht dort landen, wo sie eigentlich landen sollten. Aber es gibt natürlich einen gewissen Punkt, den die USA durchaus hat, oder? Dass man sagt, wir geben dermaßen viel Geld aus, oder? Und schützen damit auch Europa. Und Europa gibt da ganz wenig nur aus. Und wir sind natürlich auch schizophren. Vorhin haben wir protestiert gegen die USA als quasi Weltmacht, die sich da einmischt in Europa und uns von ihnen abhängig macht, oder? Amis raus und wir brauchen die nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass die da ihre Militärbasen haben in USA, in Europa. Und wenn sie dann aber tatsächlich sagen, wir ziehen uns jetzt zurück aus Europa, dann wollen wir das natürlich auch nicht. Nein, oder? USA muss doch für uns, ist doch für uns verantwortlich mit und muss doch dafür schauen, dass da die westliche Welt weiterhin kann existieren. Also da ist natürlich vom Westen aus sehr, wird da sehr schizophren argumentiert.
Also man kann sagen, Amerika ist wirklich am längeren Hebel aktuell.
Am längeren Hebel, nicht nur aktuell, schon länger. Und das ist natürlich immer das, dass Macht einfach eine grosse Rolle spielt. Oder? Wir können da grossartig von Freihandel reden, global, und vom Segen von Freihandel. Und wir haben ja auch über Jahrzehnte immer mehr Zölle abgebaut und andere Handelsbeschränkungen. Aber wenn die USA das Gefühl hat, jetzt passt uns das in konkreter Situation gerade nicht, jetzt wollen wir wieder Protektionismus und machen wieder Zölle, dann kann die USA das einfach machen, weil sie Macht hat. Oder? Und da zeigt sich halt, das war immer schon so gewesen, eigentlich in der Geschichte, dass diejenigen, die mehr Macht haben, die können sich auch entsprechend durchsetzen und sich im Zweifelsfall auch hinwegsetzen über irgendwelche Abkommen. Also sind denn die Kleinen wie die Schweiz, die sich mal daran halten?
Es ist eigentlich dumm, in dem Fall, sich im Moment gegen die USA aufzulehnen. Also nach dem Motto, if you can fight them, join them.
Nicht unbedingt, weil wenn man sich zu stark jetzt nur einfach ihnen anhängt, dann nützen die das auch noch mehr aus. Oder? Insofern ist es auch gut, wenn man entschieden gegenübertritt. Oder? Und ich würde sagen, ein wichtiger Effekt ist sogar genau der. Also wenn es Europa jetzt schafft, einmal gemeinsam mit einer Stimme aufzutreten, dann ist das schon mal ein wesentlicher Gewinn, auch für die EU. Weil die natürlich das in der Vergangenheit nie wirklich zustande gebracht hat, da eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Und ich würde eher sagen, für einen kleinen Staat wie die Schweiz gilt das. Oder? Für uns ist es wahrscheinlich nicht sehr klug, wenn wir uns da jetzt grossartig als Weltpolizisten in dieser Situation aufspielen, aber die Gefahr ist auch gering bei der momentanen Regierung, die wir in der Schweiz haben.
Wir haben auch die Börse kurz gestreift und die Volkswirtschaft hat ja einen direkten Impact auf die Börse. Wenn wir beispielsweise im Jahr 2024 anschauen, dort hat es zwei absolute Highflyer gegeben. Das eine war Rheinmetall, das ist Hersteller von Kriegsindustrie oder Kriegswaren. Und die hat sich verX-facht, die Rheinmetall. Also wer von Anfang an gesagt hat, das ist eigentlich noch cool, jetzt gibt es Krieg, da haben wir doch in Europa oder in Deutschland eine Firma, in die investieren wir, da hat man ganz viel Geld können verdienen. Die zweite hat nicht direkt etwas mit Kriegswirtschaft zu tun. Das ist Siemens Energy, die machen die Windrädchen. Und die haben mal Mitte 2024 Europa und Deutschland erpresst und gesagt, wir fallen sämtliche Leute raus, wenn wir nicht umgehend an gewisse Mittel, es sind glaube ich über 15 Milliarden, herkommen. Mit dem Ziel nachher, dass Ende 2024 Siemens Energy der absolut beste Titel ist im DAX, also der beste Börsen-Highflyer. Das sieht man also. Also ich kann einen Staat erpressen, dann komme ich Geld über und dann plötzlich läuft es wunderbar, oder? Oder ich bin tatsächlich einer, der voll mitmacht an diesen Kriegen. Und auch dann ist an der Börse alles Paletti. Und wer irgendwie etwas Normales investiert hat, der hat nicht so viel rauslüpfen können. Also Volkswirtschaft und Börse irgendwann zusammen.
Ja, die gehen immer zusammen. Aber das können wir im Nachhinein jetzt natürlich immer sagen, oder? Wenn wir da investiert hätten, oder? Und wenn wir auf das gesetzt hätten. Aber im Vorhinein weiß man das eben nicht, oder? Ob das jedes Mal funktioniert. Manchmal funktioniert es, aber ab und zu funktioniert es eben auch nicht, weil die Börse ist am Schluss doch sehr launisch, oder? Und da kann plötzlich die Stimmung umschlagen. Hängt auch ab vom Kriegsverlauf. Wir haben nicht gewusst, dass der Krieg genau so verläuft, wie er jetzt verläuft in Ukraine, Russland. Hätte auch ein anderes verlaufen, dann würde das vielleicht auch wieder ganz anders aussehen. Das heisst, man ist im Nachhinein ist man immer gescheiter. Oder?
Also als Volkswirtschaftler wird man nicht unbedingt reich in dem Fall?
Als Volkswirtschaftler wird man sicher nicht reich, sonst würde man nicht Volkswirtschaftler bleiben.
Aber gescheiter
dafür? Hauptsächlich Investor werden. Oder? Dann, warum soll ich mich denn da noch mit grossen Theorien abmühen, wenn ich sehr viel Geld kann verdienen kann? Das wäre schon rein ökonomisch gedacht unsinnig. Oder? Aber ich habe genug Geld oder, und bin nicht jetzt wahnsinnig darauf aus, unbedingt noch mehr Geld zu verdienen, sondern mich interessiert es eigentlich mehr zu verstehen, was sich abspielt in der Weltwirtschaft. Und darum bin ich eigentlich auch gern weiterhin Volkswirtschafter und kümmere mich im Detail gar nicht so genau, wie sich da die Börse Tag für Tag entwickelt.
Professor Binswanger, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Ich hoffe, wir dürfen Sie in ein paar Monaten wieder mal begrüßen, wenn wir vielleicht ein bisschen gescheiter sind und ein bisschen etwas mehr passiert ist und wir Zusammenhänge vielleicht wieder ein bisschen besser verstehen.
Sehr gerne da gewesen. Vielen Dank.
Danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.